Preist dem Herrn, es ist gut, heute hier zu sein. Ich habe bereits eine gute Zeit, ihr nicht auch? Amen. Es ist immer aufregend zu sehen, was Gott tun wird, denn man weiß nie, was passieren wird, wenn man von einem Ort zum anderen geht. Es ist immer aufregend, wenn die Leute kommen und etwas erwarten und du spürst, wie der Glaube fließt. Und das spüre ich jetzt hier. Denn manchmal muss man 30 Minuten oder eine Stunde lang singen, um sie aufzurütteln, damit alle aufwachen, sich von dem verbrannten Toast oder was auch immer passiert ist, ablenken und ihre Augen auf Gott richten. Das ist eine aufregende Zeit, das sage ich euch. Ich finde es so aufregend, auf der Gewinnerseite zu stehen, nicht wahr? Ich bin so froh, dass wir auf der Gewinnerseite stehen. Ich weiß nicht, wie es euch hierzulande geht, aber wenn ich vor langer Zeit ein Buch gelesen habe, wollte ich immer zuerst wissen, wie es ausgeht und dann zurückgehen und es lesen. Als ich anfing, Gott zu dienen, las ich natürlich als erstes den hinteren Teil des Buches. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Wir gewinnen. Wir gewinnen nicht nur, wir haben bereits gewonnen. Denn der Sieg ist in ihm. Ich habe herausgefunden, dass Jesus bereits gewonnen hat und alles, was ich tun muss, ist in den Geist einzutreten und wenn ich in ihm bin, bin ich bereits ein Gewinner. Ich muss nicht mehr versuchen zu gewinnen, ich habe schon gewonnen. Der Kampf besteht darin, hineinzukommen, dann ruhe ich von meinen eigenen Werken. In seine Ruhe einzugehen, loslassen und ihn lassen, das ist der Schlüssel, um aus dem Bereich der Religiosität außerhalb des Herrn herauszukommen, indem man versucht, gute Dinge zu tun. Sich in den Geist bewegen, in ihm zu ruhen und einfach im Gehorsam zu gehen, was er sagt. Es ist ganz einfach, nichts Kompliziertes. Mein Leben beschränkt sich auf eine einfache Sache, den Herrn anerkennen, zu hören, was er zu mir sagt, zu tun, was er sagt. Das ist alles. Ich bin nicht der schlauste Mensch der Welt, aber ich kann mich so weit erinnern, dass es mich eine Weile gebraucht hat, bis ich das verstand. Aber ich erinnere mich an die drei Schritte aus Sprüche 3, 5 und 6, über die ich später noch etwas erzählen werde. Dort heißt es, vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern erkenne ihn in allen deinen Wegen an und er wird deinen Weg leiten. Wenn ich mich darauf konzentriere, wird sich alles andere von selbst ergeben. Mein Problem ist zu versuchen, verursachte ein kleines Problem, weil ich nicht wusste, wie ich das machen sollte. Und in alledem hatte ich Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der mir zeigte, wie es geht. Aber das Wort war sehr eindeutig dazu, Bruder. Dave hat hier gerade eine Bibelstelle aus 5. Moses 28 geteilt. Das ist eine spannende Bibelstelle. Es geht um Segen. Jemand fragte, bist du ein Wohlstands... Und sie fanden heraus, dass ich aus Tulsa, Oklahoma komme. Bist du ein Wohlstandsprediger? Ich sagte, natürlich bin ich das, aber vielleicht ein bisschen anders, als jemand in dieser Stadt es predigt. Ich sagte, ich bin ein Wohlstandsprediger nach 5. Mose 28. Ich konzentriere mich darauf, eifrig auf die Stimme des Herrn, meines Gottes zu hören und alles zu tun, was er mir heute aufträgt. Wenn ich das tue, so hat er gesagt, dann werde ich dich erhöhen und diese Segnungen werden über dich kommen und dich überholen. Die Tatsache, dass der Segen dich überholen wird, bedeutet, dass du nicht auf den Segen zugehst. Es bedeutet, dass ich keine Segnungen suche. Ich suche die Stimme des Herrn meines Gottes, um herauszufinden, was ich an diesem Tag tun soll. Das ist meine Richtung. Darauf dränge ich. Ich dränge nicht, um einen Segen von Gott zu bekommen. Ich dränge darauf, Gott zu erreichen und herauszufinden, was er von mir an diesem Tag erwartet. Und es macht für mich keinen Unterschied, was es ist, denn ich will ihm zeigen, dass ich ihn liebe. In Johannes 14, Vers 15 sagt der Herr, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Meine Beziehung zu Gott beruht also auf Liebe, nicht auf religiöser Pflicht oder weil ich Ehrgeiz habe oder Karriere machen will. Ich habe Spaß, weil es eine Liebesbeziehung ist. Ist es nicht schön, jemanden zu sehen, der verliebt ist, egal in welcher Nation du bist? Es ist leicht, jemanden zu erkennen, der verliebt ist. Es ist auch leicht zu erkennen, ob ein Christ verliebt ist. Ich bin in den Herrn verliebt. Weißt du, ich bin seit vielen Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder und 6 Enkelkinder. Und ich liebe meine Frau heute mehr als damals, als wir geheiratet haben. Ich arbeite daran. Und Aaron kann jedem, der uns kennt, sagen, dass wir immer noch wie frisch verheiratet sind. Das macht manche Leute verrückt. Weil wir immer noch daran arbeiten, ist meine Liebe nicht erkaltet. Ich bin immer noch aufgeregt, meine Frau würde am liebsten 24 Stunden mit mir verbringen und mit mir zusammen sein, wenn sie könnte. Und manche Frauen können sich das gar nicht vorstellen. Manchmal kann ich mir auch nicht vorstellen, warum sie das wolle. Aber sie würde es tun. Sie würde 24 Stunden am Tag bei mir bleiben, wenn sie könnte. Und sie würde es genießen. Das ist ihre Entscheidung und ich liebe es, mit ihr zusammen zu sein. Sie ist nicht nur meine Frau, sie ist auch meine beste Freundin. Und ich bin es für sie. Das ist der Unterschied. Wir stehen uns nahe, deshalb ist es so frisch für uns. Ich trachte immer noch danach, mit Gott reden zu können. Ich suche immer nach Gott, damit er mir einen neuen Weg zeigt, wie ich meine Liebe zu meiner Frau ausdrücken kann. Denn wenn man ein halbes Jahrhundert lang sagt, ich liebe dich, wird das mit der Zeit etwas alt. Wenn du nur, ich liebe dich sagst, tust du nie etwas. Es ist nie ein greifbarer Ausdruck davon. Aber sie betet zu Gott, zeig mir einen Weg, wie ich JC meine Liebe auf besondere Weise ausdrücken kann. Wir machen das nach all der Zeit immer noch. Es hat ziemlich gut funktioniert, also machen wir das einfach weiter. Und es macht Spaß, weil sie weiß, dass ich mit etwas komme, das sie völlig unvorbereitet trifft. Sie weiß nie, was ich tun werde. Und ich weiß auch nicht genau, was sie tun wird, aber es ist immer gut und hält es am Leben. Aber als ich Jesus traf, verliebte ich mich in ihn. Meine Frau war meine erste Liebe. Mein ganzes Leben drehte sich um meine Frau. Aber als ich Jesus traf, wurde sie zur Nummer zwei. Er wurde meine erste Liebe. Meine Frau brauchte mir nicht leid zu tun, denn zwei Tage später kam ein junger Mann, um ihr zu dienen, und da war ich nur noch die Nummer zwei. Er war ihre erste Liebe geworden. Der Grund, warum meine Ehe so gut ist, dass wir ein Dreieck haben. Hast du schon mal von dem gefürchteten Dreieck in einer Ehe gehört? Das ist der Grund, warum meine Ehe so stark ist. Wir sind beide in einen anderen Menschen verliebt. Nur, dass es derselbe ist, der Herr Jesus. Es ist in Ordnung, dass dieser eine dabei ist. Jetzt, wo ich Zugang zu ihm habe und mit der Liebe selbst zusammen bin und von seiner Liebe erfüllt werde, ist meine Fähigkeit, meine Frau zu lieben, enorm gewachsen. Ich dachte, dass ich meine Frau um nichts in der Welt mehr lieben könnte als zu Beginn unserer Ehe. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, stelle ich fest, dass das ziemlich erbärmlich ist, verglichen mit der Art, wie ich sie jetzt liebe. Damals war eine Menge Selbstsucht im Spiel, aber jetzt wird sie immer reiner, weil ich lerne, sie mit der Liebe des Herrn zu lieben. Und das tut sie auch. Deshalb wächst es. Es ist aufregend. Meine Beziehung zu Gott ist genauso wie damals, als ich zu ihm kam. All die Jahre später, nach all den Reisen und der ganzen Verantwortung, habe ich immer noch Spaß mit Gott. Er ist mein bester Freund. Wenn ich alle 24 Stunden mit ihm verbringen kann, dann möchte ich das auch immer tun. Ich will nicht einfach nur meine religiösen Pflichten erfüllen und den Herrn bis zum nächsten Sonntag in den Schrank stellen, wo ich dann rausgehen und tun kann, was ich will. Es gibt nichts, was ich mir auf dieser Erde auch nur annähernd vorstellen kann, bei dem meine erste Wahl der Person, die mit mir ist, nicht der Herr Jesus wäre. Ich will ihn und den Vater bewusst bei mir haben, egal was ich tue. Wenn sie sich dort nicht wohlfühlen, will ich auch nicht dort sein. Egal was ich tue, ob ich diene oder Spaß habe, ich möchte, dass sie dabei sind. Ich habe genauso viel Gemeinschaft mit Gott, wenn ich hier draußen Ball spiele oder Spaß habe, wie wenn ich hier stehe und predige. Ich mache keinen Unterschied. Es ist dasselbe. Ich lebe und bewege mich und habe mein Sein in ihm. Es bedeutet nicht nur, in ihm zu predigen. Es ist ein Lebensstil, der immer besser wird, weil ich ihn immer besser kennenlerne. Und je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr verstehe ich von seiner Liebe und desto mehr kann ich sie schätzen und desto mehr kann ich sie empfangen, weil ich sie verstehe. Jeremia sagt, wenn du dich mit etwas rühmen willst, dann rühme dich damit, dass du ihn kennst und verstehst. Jeremia 9, 23 und 24. Rühme dich also nicht deiner Weisheit, deiner Macht oder deines Reichtums, sondern wenn du dich über etwas rühmen willst, dann über die Tatsache, dass du ihn kennst und verstehst. Das ist es, was großen Wert hat. Das ist es, was ich mit dir teilen möchte. Ich bin begeistert, ich bin über den Herrn begeistert. Ich freue mich über die Tatsache, dass du mit ihm Gemeinschaft haben und mit ihm kommunizieren kannst. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass der Segen Gottes in 5. Mose über dich kommen und dich überholen wird. Ich sagte, Ich war ein Wohlstandsprediger und glaubte daran, dass man eifrig auf die Stimme des Herrn seines Gottes hören sollte und es Segen ihm überlassen sollte. Er sagte, sie würden über mich kommen und mich überholen. Ich konzentrierte mich nur darauf, mit Gott zu wandeln, und das Erste, was du merkst, ist, dass du etwas spürst, das dich anstößt. Und du drehst dich um und da ist ein Segen, der dich einholt. Wenn du tust, was Gott dir sagt, kannst du dem Segen Gottes nicht davonlaufen. Er kommt auf dich zu und überholt dich, egal wie schnell du gehst. Und das ist ein gutes Gefühl. Denn wenn Gott souverän beschließt, einen Segen in dein Leben zu bringen, um den du nicht gebeten hast, dann ist es viel einfacher, sich daran zu erfreuen, weil du weißt, dass es kein fleischliches, selbstsüchtiges Verlangen in deinem Herzen war, sondern Gott dich einfach damit segnen wollte. Du kannst dich also freuen und Gott loben und er kann sich mit dir über den Segen freuen. Es bedeutet wirklich so viel mehr, denn es macht keinen Unterschied, ob ich es habe oder nicht. In 5. Mose steht, dass eine Frucht des beständigen Gehorsams gegenüber Gott darin besteht, dass du gesegnet wirst. Aber das ist nicht mein Motiv, Gott zu suchen und ihm zu gehorchen. Meine Motivation, Gott zu suchen und ihm zu gehorchen, ist Johannes 14, 15, weil ich ihn liebe. Das ist eine ganz andere Sache. Meine Vorstellung von Wohlstand ist also, ja, ich will in meiner Seele mit Gott gedeihen. Ich will ihn kennen. Ich will mit ihm kommunizieren, weil ich ihn liebe. Ich werde tun, was er mir aufgetragen hat, weil ich ihn liebe, aber ich möchte auch mit ihm kommunizieren, weil ich ihn auf eine sehr persönliche und innige Weise kennenlernen möchte. Und der Nebeneffekt davon ist der Segen Gottes für dich. Er kommt nicht immer in Rolls-Royces und Cadillacs und allen möglichen Segnungen daher, sondern es gibt zeitliche Segnungen und den ewigen Segen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich den ewigen Segen nehmen, aber ich lehne auch den zeitlichen Segen nicht ab, wenn Gott ihn mir geben will. Wenn er sagen würde, du hast die Wahl, ich kann dir nur das Zeitliche oder das Ewige geben, werde ich das Ewige nehmen. Wenn ich einen ewigen Segen opfern muss, um den Zeitlichen zu bekommen, dann will ich ihn nicht. Wenn du mir keinen zeitlichen Segen geben kannst, ohne dass er mich einen ewigen Segen kostet, will ich ihn nicht. Aber siehst du, Gott kann dich mit beidem segnen, wenn du die richtige Reihenfolge einhältst. Amen. Jetzt erzähle ich von der Kommunikation mit Gott, der Gemeinschaft mit Gott. Und es gibt eine Menge Dinge, die ich versuchen möchte mitzuteilen, aber wir haben nur etwa eine Stunde. Ich werde mich also bei einigen Dingen etwas beeilen müssen und die meisten von euch haben mich noch nie zuvor sprechen hören. Aber wenn ich über die Kommunikation mit Gott spreche, dann spreche ich aus jahrelanger Erfahrung. Und ich versuche nicht, jemanden damit zu beeindrucken, sondern euren Glauben an das, was ist, zu stärken. Ich spreche nicht über Theorie, ich spreche nie über Theorien. Ich spreche nur von der Realität, von dem, was ich lebe, was ich geschmeckt und gefühlt habe und wie ich mit dem Wort Gottes umgehe. Entweder kann ich tun, wovon ich rede, oder ich rede nicht darüber, okay? Und ich habe hier Leute, die mich seit vielen Jahren kennen und bezeugen können, dass ich das tun kann, wovon ich rede. Das hat nichts mit Stolz zu tun, das ist einfach eine Tatsache, keine falsche Demut oder sonst etwas. Es ist einfach so, ich weiß, wer ich im Herrn bin. Ich begann als Rebell, ein typischer verlorener Sohn, der von Gott weglief. Ich habe alles versucht, um mich vom Dienst fernzuhalten, denn das wollte ich nicht sein. Und ich habe einen harten Zerbruch durchgemacht, um zu Gott zu kommen. In dieser Zeit verliebte ich mich in den Herrn und das Einzige, was ich mir in meinem Leben wünschte, war, ihn kennenzulernen. Ich wollte nur jemanden, der mich so lieben konnte, wie er mich in dieser Zeit des Zerbruchs liebte. Und das ist Teil meines Zeugnisses, für das ich jetzt aber keine Zeit habe. Aber es war eine harte Zeit und es brauchte viel, um mich zu zerbrechen, denn ich war sehr dickköpfig und stur und hatte eigentlich einen polizeilichen Hintergrund. Bevor ich zu Gott kam, hatte ich schon jede Menge Erfahrung in diesem Bereich gesammelt. So wurde ich zu einer sehr starken, selbstgenügsamen Person. Und als ich dem Herrn begegnete, löste die Tatsache, dass er mich liebte, obwohl ich so viele Jahre lang rebellisch gewesen war, alles in mir auf. Und ich sagte, dass ich ihn auf diese sehr innige persönliche Weise kennenlernen wollte. Ich fühlte mich nicht würdig, ich wusste nicht einmal, ob es möglich war, aber ich begann, das Wort Gottes zu durchforschen, um nach der Berechtigung zu suchen, die mir das erlaubte. Ich fand Bibelstellen, die mich verwirrten, weil sie keinen Sinn ergaben. Sie schienen sehr schlicht und einfach zu sein, aber für mich waren sie nicht real. Johannes 10, Vers 27 störte mich, weil ich Gott kennenlernen wollte und ich wusste, dass man, um jemanden zu kennen, Qualitätszeit in seiner Gegenwart verbringen muss. Ich kannte meine Frau auf eine sehr persönliche Art und Weise, mehr als irgendjemand sonst auf der Welt, und ich wusste, was dazu nötig war. Wir verbrachten Qualitätszeit miteinander. Wir teilten uns beide von Herzen einander mit, nicht aus dem Verstand. Es geht nicht nur darum, dass ich rede oder dass sie redet. Es geht in beide Richtungen und wir ziehen uns beide gegenseitig vor. Deshalb kennen wir uns auch so gut. Wie beste Freunde, die ihr Herz miteinander teilen können. Oder wie ein Ehepaar, das sich nahesteht. So wollte ich Gott kennenlernen. In Johannes 10, 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Ich weiß, dass die Bibel Jesus als den großen Hirten bezeichnet und uns als seine Herde, seine Schafe. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und dieses Kennen spricht von einer innigen Beziehung. Ich sagte, Gott, ich verstehe nicht, dass ich dein Schaf bin. Ich höre deine Stimme nicht. Ich möchte dich hören, aber ich bin mir nicht sicher, ob du zu mir sprichst oder nicht. Ich möchte dich kennen, aber ich kenne dich nicht. Ich möchte dir folgen, aber ich weiß nicht, wohin du mich führen willst. Das war verwirrend für mich, denn ich wusste, dass das Wort Gottes das sagt, aber irgendwie hat es mir in meinem Leben nicht geholfen. Eine weitere Schlüsselstelle, die ich gefunden habe, eine bedeutende Schlüsselstelle, und ich zitiere nur ein paar davon, und wir werden gleich noch mehr lesen, aber in Johannes 17, in den Versen 1 bis 3, sprach Jesus selbst direkt nach dem Abendmahl, dem letzten Abendmahl, kurz bevor er nach Gethsemane ging, um ausgeliefert zu werden. Er wusste, dass es an der Zeit war zu gehen, dass er sterben würde, dass er die Jünger verlassen würde und dass er ihnen sehr nahe stand und wusste, dass sie verletzt sein würden. Und so schrie sein Herz zum Vater und er betete dieses große Fürbittegebet zum Vater für die Jünger. Und das gilt auch für uns. In Johannes 17,1 heißt es, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie, die Jünger, dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus selbst sagte, Vater, alle, die du mir gegeben hast, denen habe ich das ewige Leben gegeben. Und das bedeutet es, damit sie dich kennen. Das Wort kennen bezieht sich auf eine persönliche, innige Beziehung, damit sie dich, Vater und mich kennen. Der Geist Gottes kam über mich, als ich diese Bibelstelle endlich sah. Ich war so begeistert darüber. Hey, das ist eine Verheißung. Ich wusste nicht viel, aber ich wusste, dass ich ewiges Leben habe. Ich erkannte nicht, dass es das ist. Ich wusste, dass mir meine Sünden vergeben wurden und ich wusste, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Ich wurde wiedergeboren, ich wurde aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts versetzt. Ich wurde zum Lieferben von Jesus Christus. Ich wusste, dass Jesus mir eine Wohnstätte bereiten wird, dass er zurückkommen und mich zu sich holen wird, dass ich einen verherrlichen Körper bekommen werde, dass ich mit ihm herrschen und regieren werde. All diese Bibelstellen hatte ich. Offenbarung 1, 5 und 6. Er wird uns zu Königen und Priestern machen. Jesaja 53. Durch seine Striemen sind wir geheilt. All das war in diesem Paket enthalten. Aber ich habe nirgendwo gelesen, dass das ewige Leben darin besteht, dass dir deine Sünden vergeben werden. Ewiges Leben bedeutet, dass du einen verherrlichen Körper bekommst. Nirgendwo in der Bibel steht das. Die einzige Stelle, die eine klare, einfache Definition des ewigen Lebens liefert, und die stammt von Jesus selbst, ist das ewige Leben, dass ihr den Vater und seinen Sohn Jesus auf eine persönliche und innige Weise kennenlernt. Und du kannst niemanden kennenlernen, wenn du keine qualitative Zeit in seiner Gegenwart verbringst und von Herzen mit ihm sprichst in beide Richtungen. Es gibt keine Möglichkeit, Gott oder irgendjemand anderen kennenzulernen, ohne das zu tun. Und das war mein Rätsel. Wie soll ich Gott so kennenlernen, wie ich meine Frau kenne, wenn ich ihn nur gelegentlich besuche? Oder vielleicht spüre ich ihn nur im Vorbeigehen, in einem Lobpreisgottesdienst am Sonntag. Verstehst du, was ich meine? Nur gelegentliche Begegnungen. Man lernt niemanden so kennen, wie ich meine Frau kenne, wenn man sie nur ab und zu trifft oder ein paar Minuten mit ihr redet. Aber sie antwortet nie, man wartet 3 Wochen auf eine Antwort. So lernst du niemanden kennen. Es braucht Zeit, eine Menge Gespräche, hin und her, um sich kennenzulernen. Und ich sagte, Gott, ich weiß nicht, wie in aller Welt das passieren soll. Aber ich schrie aus meinem Herzen, weil ich nicht wusste, wie ich es umsetzen sollte. Das ist eine einfache Verheißung. Wir sind die Erben davon, das gehört uns. Aber kennst du noch andere klare Verheißungen? Dinge, die dir als Kind Gottes gehören, die aber nicht in deinem Leben funktionieren? Du wirst sagen, dass es manchmal schwer ist, sie umzusetzen, nicht wahr? Hey, du weißt doch, dass du durch den Glauben versuchst, es zu glauben. Aber du bekennst es, du glaubst es, du tust all das, aber es ist irgendwie schwer, es wirklich zu erreichen. Nun, ich konzentriere mich. Mein grundsätzlicher Dienst geht darum, wie man diese Dinge erreicht. Wie bringt man es zum Laufen? Es ist für mich nichts wert, wenn es nicht funktioniert. Du kannst mir 1 Million Pfund auf mein Konto einzahlen, aber wenn ich nicht weiß, wie man einen Scheck ausstellt, was nützt mir das? Ich könnte 1 Million Pfund auf einer Bank haben und verhungern. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich muss wissen, wie ich es herausbekomme und verwenden kann. Du weißt, dass das hier mein Sparbuch ist. Verstehst du, was ich meine? Das ist meine Einzahlung, die mir alles zeigt, was auf mein Konto eingezahlt wurde. Aber ich wusste nicht, wie ich die Schecks ausstellen sollte. Um das Geld abzuheben. Und das ist frustrierend, weil ich vorbeigehe und jemand anderes sehe, der die Straße entlang fährt mit etwas, das er davon bezahlt hat. Sie haben gerade viel Spaß mit etwas, für das sie einen Scheck ausgestellt haben. Und ich frage, ey, wo hast du das her? Och, ich habe es einfach von meinem Konto abgehoben. Du weißt schon, ich bin der Erbe. Ich sagte, ich bin auch ein Erbe. Wie hast du das rausbekommen? Und viele Leute sagen, das brauchst du. Aber sie sagten mir nicht, wie ich es bekommen kann. Sie lächelten nur und sagten, du solltest auch eins davon haben. Aber wie hast du das Ding denn bekommen? Und ich höre Prediger, die predigen. Du sollst das haben, du sollst das tun. Das Wort sagt. Nun, ich weiß, was das Wort sagt, aber wie bekommst du das, was im Wort steht? Ich muss nicht noch mehr von den Dingen auf dem Konto wissen. Es macht mich verrückt, dass ich das, was da schon drin ist, nicht abheben kann. Ich brauche niemanden, der mir noch mehr Dinge erzählt, die ich nicht habe. Verstehst du? Ich wollte wissen, wie man das Ding zum Laufen bringt, denn es nützt nichts, wenn es nicht funktioniert. Was nützt es mir, diesen Raum mit Lichtern zu verkabeln, wenn mir niemand sagt, wo der Schalter ist und wie man ihn betätigt? Ich kann hier im Dunkeln sitzen und sagen, so, jetzt haben wir Licht, schönes Licht. Wie schwierig wird es sein, den Knopf zu drücken? Um das Licht hier drin zu genießen, wenn es dunkel ist, muss ich nicht wissen, wie man das Gebäude verkabelt. Alles, was ich wissen muss, ist, wie ich den Knopf drücke. Aber wenn ich kein Licht habe, muss ich lernen, wie man es verkabelt. Wenn ich irgendwo hingehen und jemandem helfen will, Licht zu bekommen, der keins hat, muss ich in der Lage sein, das Gebäude zu verkabeln, um ihm zu helfen, Licht zu bekommen. Aber wenn ich alles installiert habe, muss ich nur noch auf den Knopf drücken. Ich drücke den Knopf und wenn ich Licht habe, lese ich das Buch darüber, wie man Licht installiert. Du fängst irgendwo an. Bei mir war es so, dass ich mehr als alles andere Gott kennenlernen wollte, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und eine klare Kommunikation zu haben. Aber ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte. Ich schaute mich um und fragte, ob ich jemanden finden könnte, der das tat, und alle sagten, oh ja, das ist das, was das Wort sagt, wir müssen das tun. Aber niemand hat mir gezeigt, wie man es macht. Ich musste also ganz von vorne anfangen, wo ich war. Und es gab nicht annähernd so eine Kommunikation. Ich war froh, wenn ich jemanden fand, der ein Schnurtelefon hatte. Wir waren nicht einmal viel mehr als in der Brieftaubenphase. Ich meine, es war, als würden wir eine Bitte an Gott richten und hoffen, dass die Antwort innerhalb von 2 oder 3 Wochen auf den Flügeln einer Taube zurückkommen würde. Oder wir mussten auf einen Ausflug oder eine Veranstaltung gehen, um eine Antwort zu bekommen und uns tagelang in einen Gebetsraum zurückziehen. Es ist ziemlich schwer, seinen täglichen Geschäften nachzugehen und Gott jeden Schritt deines Lebens zu überlassen. Wenn man 3 Wochen braucht, um den nächsten Schritt zu erfahren, dann komme ich nicht sehr weit auf dem Weg. Die Tatsache, dass ich keine bessere Kommunikation hatte, zwang mich dazu, mein Leben selbst zu lenken. Aber der Herr sagte, ich soll es nicht lenken. Der Herr soll es lenken und ich bin nicht der Herr, sondern er. Und der Herr sagte, du brauchst nicht zu üben, denn es gibt keinen Platz dafür. Es macht keinen Sinn, 40 Jahre deines Lebens damit zu verbringen, vollkommen zu werden, Herr zu sein, wenn es in der Ewigkeit keine Stelle dafür gibt. Es gibt keine einzige Stelle eines Herrn in diesem Bereich und er hat absolut keine Pläne, sich zur Ruhe zu setzen. Ich glaube, das Dümmste, wozu uns der Teufel bringen kann, ist unser ganzes Leben damit zu verbringen, eine Fähigkeit zu perfektionieren, für die es nie eine offene Stelle gab. Jesus ist also der Herr. Er ist gut darin, er ist ausgerüstet, er hat alles, was es braucht, denn es benötigt mehr, einen Auftrag zu geben. Du musst auch die Ressourcen dafür haben, um diesen Auftrag zu unterstützen, sicherzustellen. Wenn ein Herr oder Meister einem Diener einen Befehl gibt, muss der Herr den Diener mit allem versorgen, was er braucht, um den Befehl befolgen zu können, stimmt's? In der Vergangenheit hattet ihr alle Herren hier. Wenn du also einen Diener in einem Herrenhaus hättest, der Herr des Hauses sagt zu einem Diener, dem Küchenchef, der auch ein Diener ist, ich werde am Wochenende 500 Gäste haben und ich will für jeden ein großes, saftiges Steak haben. Und ich werde mich um alles kümmern, mit allem, was dazugehört. Wird dieser dann sagen, ach du meine Güte, wie in aller Welt soll ich 500 Steaks kaufen? Das ist doch nicht sein Problem, oder? Er ist ein Diener. Das ist das Problem des Herrn. Der Herr ist derjenige, der eine Party feiert. Wenn er 500 Steaks will, muss er ihm einen Kredit auf dem Fleischmarkt gewähren oder ihm einen Scheck oder einen Wechsel oder Bargeld geben, damit er es kaufen kann. Der Knecht muss nur das tun, was er ihm sagt. Der Diener muss kein Haus für das Abendessen und keinen Silberbesteck für das Abendessen kaufen. Das ist das Problem des Herrn. Der Diener muss nur das tun, was der Herr ihm aufgetragen hat. Nun, Jesus ist mein Herr. Er gibt mir den Auftrag, nach Timbuktu zu gehen. Es ist seine Aufgabe, die Tür in Timbuktu zu öffnen, die Flugtickets zu besorgen, alles zu tun, um mich vorzubereiten, wenn er die ganze Ehre dafür bekommen soll, die er möchte. Und Ehre bedeutet gebührende Anerkennung. Wenn Gott die ganze Ehre bekommen soll, dann muss er auch die ganze Arbeit machen, oder nicht? Macht das Sinn? Frag Gott, mir war es egal. Ich habe Gott das einmal gefragt, ich war einfach neugierig, als er an den Punkt kam, wo ich mit Gott sprach. Und Gott sagte, ich will meine Herrlichkeit mit niemandem teilen. So steht es im Wort. Mir wurde klar, dass ihm die Ehre gebührt. Ich sagte, Herr, es ist mir egal, es stört mich nicht. So habe ich vor Jahren angefangen zu dienen. Ich sagte, Herr, du weißt, dass es nicht wirklich fair erscheint. Ich meine, wenn ich die Hälfte der Arbeit mache, dann sollte ich auch die Hälfte der Anerkennung bekommen. Es scheint nicht fair zu sein, wenn ich die Hälfte der Arbeit mache und du die ganze Anerkennung bekommst. Und er sagte, das ist richtig, das wäre nicht fair. Ich sagte, aber Herr, ich verstehe das nicht. Du hast gesagt, du willst die ganze Anerkennung. Er sagte, ja, das ist richtig. Ich sagte, aber Herr, wenn du die ganze Ehre haben willst, solltest du auch die ganze Arbeit machen. Er sagte, das ist richtig. Ich habe dich nie darum gebeten, es anzufangen. Ich habe dich nicht dazu berufen, die Arbeit zu tun, sondern ein Zeuge dessen zu sein, was ich tue. Ich gebe dir die Kraft des Heiligen Geistes, um ein Zeuge zu sein. Ich habe dir nicht die Kraft des Heiligen Geistes gegeben, zu bezeugen. Ich gebe dir die Kraft des Heiligen Geistes, um ein Zeuge zu sein. Es braucht viel mehr Kraft, etwas zu sein, als etwas zu sagen. Amen. Er sagte, ich habe dir die Kraft gegeben, ein Zeuge zu sein. Er sagte, ich möchte mein Werk durch dich tun. Denn der beste Zeuge ist der, der dem Geschehen am nächsten ist. Und wenn ich es durch dich tue, hast du einen Platz in der ersten Reihe und du siehst genau, was ich tue. Alles, was du tun musst, ist zu bezeugen, was ich getan habe. Gib mir die Anerkennung für das, was ich getan habe. Und dafür, dass du mir erlaubst, dein Gefäß als Transportmittel zu benutzen, um mich von Ort zu Ort zu bringen und deine Instrumente zu benutzen. Ich werde dich ehren und dich segnen. Aber ich werde dir nicht die Ehre dafür geben. Das Lob gebührt dem, der es tut, denn du selbst kannst nichts tun. Das hat Paulus gelernt. Aber durch mich könnt ihr alles tun. Erkenne einfach an, wer alles getan hat. Amen? Ist das nicht gut? Junge, das nahm eine Menge Druck von mir weg. Mir wurde klar, wenn Gott etwas zu mir gesagt hat, sind alle Details sein Problem. Wenn Gott zu mir gesprochen hat, ist es mir egal, ob er sagt, geh und kauf ein Hotel und ich habe keine 15 Cent in der Tasche. Oder um die Welt zu fliegen, ich habe kein Ticket, es gibt keine offene Tür. Das Erste, was Gott zu mir spricht, und das macht er einfach so. Einmal hat Gott 4 Reisen geplant, mir gesagt, ich soll ein Buch schreiben und eine Radiosendung starten soll. Und das alles in nur 15 Minuten. Und ich war pleite. Ich konnte ihm damals nicht einmal meine Aufmerksamkeit bezahlen. Und das Erste, was aus meinem Mund kommt, ist, ja, Herr. Keine Frage, das werden wir tun. Wir werden um die Welt reisen. Wir werden nach Afrika gehen. Wir werden dieses Buch schreiben. Wir werden diese Sendezeit kaufen. Wann willst du das tun? Und er gab mir die Daten, wann er das tun wollte. Was soll ich als nächstes tun? Ruf dein Reisebüro an, buche einen Platz im Flugzeug. Dort, wo das Flugzeug hinflog, waren nicht einmal Türen offen. Ich war nirgendwohin eingeladen worden, aber er hatte mich bereits für den Tag reservieren lassen, an dem ich in Indien oder wo auch immer predigen würde. Das Das ist nicht mein Problem. Wenn er will, dass ich in Indien predige, dann muss er die Tür öffnen, nicht ich. Wenn er die ganze Ehre will. Klar? Er muss sich überlegen, wie wir die Tickets bezahlen, wenn er die ganze Ehre haben will. Alles, was ich tun muss, ist das zu tun, was er mir sagt. Wenn er sagt, ich soll es von meinem Konto abbuchen, wenn es zufällig da ist, das ist sowieso sein Konto. Ich bin nur der Verwalter. Dann buche ich es von meinem Konto ab. Wenn ich es nicht auf meinem Konto habe, muss er zu jemand anderem sprechen, damit er es von seinem Konto abbucht. Oder er muss es mir auf den Kopf fallen lassen, wie Manna oder so. Wie auch immer, es ist mir egal. Er kann die Ehre haben, wenn er es tun will. Aber es ist nicht mein Problem. Und ich lächle einfach. Als ich anfing, war es irgendwie lustig, weil ich sagte, es wird interessant sein, Herr, zu sehen, wie du aus der Sache herauskommst. Eines der ersten Male, als er mir eine große Reise ankündigte, hatte ich das noch nie gemacht. Es ging um Tausende von Dollar. Ich hatte absolut nichts. Aber er sagte es mir 60 Tage im Voraus, sodass er genug Zeit hatte, die Summe zusammenzubekommen. Ich lehnte mich also zurück und sagte, Gott sei Dank, wir werden schon sehen, wie das funktioniert, Herr. Was immer du mir sagst, tue ich, aber wenn du mir nichts sagst, ist es dein Problem. Also wartete ich. Herr, willst du, dass ich heute etwas tue? Nein. Ich habe noch viel Zeit, die Monate vergehen, aber sie wird immer knapper. Herr, gibt es irgendetwas, das ich tun muss? Nein. Also habe ich mich immer wieder gemeldet. Es verblieb dann nur noch eine Woche und ich habe kein Geld oder so. Herr, gibt es, willst du, dass ich etwas tue? Nein. Es waren also nur noch 2 Tage. Und es war kein einziger Penny eingegangen. Ich wurde langsam unruhig, versuchte aber nicht zu zweifeln. Ich nahm meine Gedanken gefangen. Ich versuchte, sie nicht zuzulassen, aber es kamen Gedanken hoch. Aber ich nahm sie gefangen, aber ich wurde es müde, sie gefangen zu nehmen. Es kam eine Menge Gedanken. Und ich war irgendwie in einem unruhigen Gespräch und versuchte, Gott zu vertrauen. Ich grinste irgendwie und sagte, weißt du, Herr, das sieht ziemlich ernst aus. Du weißt, dass die Zeit knapp wird. Übermorgen ist der Stichtag. Ich sagte, Herr, es wird interessant sein, zu sehen, wie du aus der Sache herauskommst. Und der Herr sprach zu mir und sagte, ist irgendetwas zu schwer für mich? Ich lachte und sagte, nein, Herr, nichts ist für dich zu schwer. Er sagte, tritt zurück und sieh die Errettung des Herrn deines Gottes. Am nächsten Tag kam aus mehreren unerwarteten Quellen der Gesamtbetrag, genau das, was ich brauchte, herein. Ich sagte, Gott, du bekommst die ganze Ehre. Ja, Amen, die ganze Ehre gebührt dir. Das war der Startschuss und ich habe inzwischen praktisch jedes Land der Welt besucht. Ich reise jedes Jahr in 25 bis 30 Länder. Wir haben etwa 12 Leute in meinem Team. Das ist alles. Wir drucken Bücher und haben Tausende von Büchern in Ländern der dritten Welt verschenkt. Ich kann dir nicht sagen, wie wir das alles gemacht haben. Aber bei all diesen Reisen, das sind eine Menge Reisen, verstehst du? Und bei all diesen Reisen hatte ich nie das Geld, wenn Gott mir sagte, dass ich gehen soll. Ich hatte auch nicht die geringste Ahnung von irgendetwas und woher das kommen sollte. Das ist sein Problem. Solange er die Ehre bekommen möchte, nun, jetzt komme ich zu weit ab vom Thema. Wenden wir uns Matthäus Kapitel 22 zu. Ich möchte, dass ihr wisst, dass diese Beziehung in Liebe begann. Ich wollte ihn einfach nur kennenlernen. Ich hatte die Kommunikation aufgerichtet. Wenn ihr euch umdreht, möchte ich euch noch eine Offenbarung mit auf den Weg geben. Der Herr hat mich beauftragt, ein Buch mit dem Titel »Meine Schafe hören meine Stimme« zu schreiben. Ausgehend von Johannes 10, 27 enthält es über 120 einfache Bibelstellen, die ich im Laufe der Jahre herausgesucht habe und die zweifelsfrei beweisen, dass wir Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott haben können und wie wir das tun können. Es sind viele einfache Wahrheiten, die in die richtige Reihenfolge gebracht wurden, damit es funktioniert. Das ist ein 8- oder 10-stündiger Workshop oder Lehrgang. Also haben wir heute Morgen nicht so viel Zeit. Also habe ich keine Zeit, alles zu erklären, wie man es macht. Aber es steht da drin. Es ist in einer so einfachen Sprache geschrieben, dass ein eintägiger Christ es lesen und lernen könnte. Wie man es macht, und das sage ich dir, die Beziehung zu Gott zu bekommen, hat absolut nichts damit zu tun, wie reif du bist, sondern nur mit 2 Dingen. Bist du ein Kind Gottes? Denn wenn du es nicht bist, kannst du sie nicht haben. Und zweitens, liebst du den Herrn? Willst du ihn wirklich kennenlernen? Denn wenn das nicht dein Motiv ist, wird es nicht funktionieren. Nie. Du kannst alles in diesem Buch lesen, alles tun, was es sagt, und es wird trotzdem nicht funktionieren. Es kann nur funktionieren, wenn du ein reines Motiv hast, wenn du in Gott verliebt bist und ihn kennenlernen willst. Es gibt daneben noch eine Menge anderer Vorzüge, die ich mit dir teilen kann, aber das darf nicht dein Motiv sein, um es zu bekommen. Es muss darum gehen, dass du ihn einfach liebst, okay? Das habe ich auf die harte Tour herausgefunden. Heute Morgen möchte ich noch ein wenig mehr über die Liebe erzählen. Diese Bücher werden hier erhältlich sein, aber ich sehe das schon im Voraus. Also falls mir die Zeit davon läuft, Aaron wird hier einige auf dem Tisch haben, bevor wir gehen. Und wenn du kein Geld für das Buch hast, schenke ich dir eins. Also wir versuchen nicht zu drängeln oder Bücher zu verkaufen, in Ordnung? Ich erhalte keine Lizenzgebühren oder Abgaben daraus. Das Geld fließt in einen Fonds, um die Bücher nachzudrucken. Und wie gesagt, wir verschenken sie an viele Christen in Ländern der dritten Welt, an unsere Brüder und Schwestern, die sich die Bücher wirklich nicht leisten können. Jeder, der das Buch bezahlen kann, hilft uns also beim Druck, aber sie werden verfügbar sein. Schauen wir nun in Matthäus 22. Ich genieße den Herrn wirklich sehr, denn er hat es wirklich drauf. Jedes Mal, wenn er sich umdrehte, versuchte jemand, ihn auszutricksen oder ihm eine Falle zu stellen. Die Pharisäer und Sadduzäer waren wie ein Haufen Aasgeier, die ihm die ganze Zeit folgten und versuchten, ihn irgendwie zu überlisten. Und wenn er diente, versuchten die Pharisäer, ihn in eine Falle zu locken, und da ist er schon ganz schön überlistet. Er hatte bereits einige Dinge gesagt, die sie völlig aus der Bahn warfen. Es half also nichts, dass sie versuchten, ihn in eine Falle zu locken. Die Sadduzäer und die Anwälte kamen daher, einer von ihnen war Anwalt, also versuchten sie vielleicht einen Weg zu finden, ihn zu fangen und aufzuhängen. Nun, wir werden gleich ab Vers 34 lesen. Dort heißt es, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelte sie sich und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Sie versuchten ihn zu überlisten und fragten den Herrn, was ist das größte Gebot im Gesetz? Und damit hatte er nicht gerechnet, denn diese Frage kam aus heiterem Himmel von einem Schriftgelehrten. Der Herr zögerte nicht einmal, sondern sagte sofort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sie fragten nicht nach dem zweiten Gebot. Er fügte es einfach hinzu. Nun, sagte er, an diesen zwei Geboten, Vers 40, hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus fasste das ganze Gesetz und alle Propheten in zwei Geboten zusammen. Erstens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner Seele und deinem Verstand. Zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Beide Gebote verlangen von uns, etwas zu tun. Und beide Gebote verlangen von uns, dass wir lieben. Und er sagte, wenn du diese beiden Dinge erfolgreich tun kannst, dann hast du das ganze Gesetz und die Propheten erfüllt. Ist das nicht ziemlich einfach? Ich rede also davon, diesen Wandel mit Gott so einfach zu gestalten, wie er von Anfang an hätte sein sollen. Mein oberstes Ziel im Leben ist es, eifrig auf die Stimme des Herrn, meines Gottes, zu hören und alles zu tun, was er mir befiehlt, damit ich ihm gehorche, wie es in Johannes 14,15 steht. Ich liebe ihn, weil ich ihm gehorche. Er sagte, wenn du mich liebst, dann halte meine Gebote. Damit ich seine Gebote halten kann, muss ich herausfinden, was sie sind. In 5. Mose 28,1 heißt es, dass du dein Ohr neigen sollst. Höre eifrig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, und tue alles, was er dir heute gebietet. Wir sprechen also von täglich. Wenn ich ein Ohr für Gott habe und ihn hören kann, ich bereite mein Gefäß, meinem Empfänger so vor, dass ich ein klares Signal empfange und Gott deutlich hören kann und suche ihn täglich nach seiner Weisung und gehorche ihm mit allem, was in mir ist. Ich liebe ihn mit meinem ganzen Herzen, meiner Seele, meinem Verstand und meinem Körper. Hörst du, was ich sage? Ich lege alles da hinein. Und wenn ich das tue, werde ich einen Prozess durchlaufen, in dem ich Liebe in Gott sähe, denn ich liebe Gott. Aber das Wort sagt, das, was immer du säst, wirst du ernten. Stimmt das? Oft zitieren wir das im negativen Sinne. Denn wenn du ins Fleisch säst, wirst du durch das Fleisch Verderben ernten. Aber es heißt auch, wenn du auf den Geist säst, wirst du das Leben im Geist ernten, und zwar das Ewige. Du wirst ernten, was du säst. Wenn ich im Gehorsam gegenüber Gott Liebe sähe, was werde ich dann ernten? Liebe. Wenn ich Agapeliebe in Gott sähe, empfange ich Agapeliebe zurück. Okay? Und die Liebe sagt auch, dass man Gott im Geben nicht übertreffen kann. Das bedeutet, dass Gott von dem, was ich sähe, mehr zurückgeben wird, als ich ihm gegeben habe. Das ermöglicht es mir, mehr zu geben. Das bedeutet, dass ich ein schwierigeres Gebot befolgen könnte, das mehr Liebe erfordert, um es zu befolgen. Aber ich sähe alles zurück. Aber ich ernte mehr als das. Dann kann ich ein noch größeres Gebot befolgen, weil ich mehr Liebe hineingeben kann in den Gehorsam. Aber ich bekomme mehr zurück. Es war dieser Prozess, den ich mit Gott begann, hin und her, hin und her. Aber jedes Mal, wenn ich eine weitere Runde des Gehorsams gegenüber Gott drehte, stieg mein Maß an Liebe. Und das Erste, was ich erkenne, ist, dass ich vor Gottes Liebe überlaufe und übersprudle, sodass ich keinen Mangel an Liebe in meinem Leben habe. Ich schwebe auf Wolke 9. Alles läuft gut. Also schaue ich mich nach größeren Herausforderungen um. Gott, gib mir ein größeres Gebot, gib mir ein schweres Gebot. Denn ich dachte, je schwerer es ist, das Gebot zu befolgen, desto größer ist der Ausdruck meiner Liebe. Und der Herr sagt schließlich, er zeigt mir, wie ich meine Frau lieben soll, wie er die Gemeinde geliebt hat. Nun, es war ein bisschen schwieriger, meine Frau zu lieben als den Herrn, denn er ist vollkommen. Und sie hatte immer noch ein oder zwei Makel in sich. Die sind inzwischen behoben, aber zu der Zeit noch nicht. Also fing ich an, sie zu lieben. Und Gott zeigte mir, wie ich sie lieben kann. Und das war lustig. Machte Spaß. Denn plötzlich bekommt sie viel reine Liebe von Gott. Durch mich und das Bedürfnis nach tieferer Liebe in ihr wird gestillt. Und sie fängt an zu sprudeln, während ich sie lehre und gleichzeitig dabei lerne. Sie beginnt damit, auf den Vater zu sehen und sie bekommt zurück. Sie bekommt es für mich, also dauert es nicht lange, wir werden gefüllt und es fließt über. Sie sucht eine Herausforderung und der Vater sagt, liebe deinen Mann. Und so sucht sie Gott, um auf mich zurückzusehen. Also bekomme ich jetzt doppelt und wir laufen einfach über, als suche ich nach einer größeren Herausforderung. Gott, ich habe einen Überschuss, ich muss etwas exportieren, gib mir ein härteres Gebot. Also sagt er mir, ich solle meine Geschwister lieben. Das war schwieriger als bei meiner Frau, besonders bei einigen. Aber ich fing an, sie zu lieben. Aber du merkst, es brauchte mehr. Ich musste mehr sehen, um sie zu lieben. Es brauchte mehr Liebe, um ihre Probleme zu überwinden. Aber weil ich mehr säte, bekam ich auch mehr zurück. Verstehst du, was ich sage? Es wird immer mehr, es staut sich auf. So kam ich durch den Leib Christi, die Brüder und Schwestern, und ich liebte sie alle. Ich suchte neue Herausforderungen, es war ein Nachbar, der nicht einmal Christ war. Aber Gott zeigte mir, wie ich meine Nachbarn, meinen Nächsten lieben kann. Also ging ich zum zweiten Gebot über. Der Herr zeigte mir, wie ich meinen Nächsten, wie mich selbst lieben kann, sogar die Verrückten, die Ungläubigen, und er zeigte mir es. Aber ich musste viel mehr aufbringen, als bei meinen Brüdern und Schwestern. Aber es brachte mir eine größere Ernte, also wuchs es, bis ich die nächste Schwierigkeitsstufe erreichte. Weißt du, was das war? Liebt eure Feinde. Das ist ein echter Hammer und hat mich alles gekostet, was ich hatte. Also führte mich Gott zu einem netten Feind, der wirklich gute Arbeit leisten würde. Und dieser... Es dauerte eine Weile, bis ich darüber hinwegkam. Durch diesen hat es mich aus den Socken gehauen, verstehst du? Weil Gott mir diese Person geschickt hat. Er sagte, ich möchte, dass du dein Herz öffnest und nicht verschließt. Egal was passiert, baue keine Mauer auf und schlage nicht zurück. Mein armes kleines Herz sah aus, als wäre es durch den Fleischwolf gedreht worden. Es machte keinen Spaß mehr und es hat lange gedauert, bis ich darüber hinweg war. Aber ich habe gelernt, was ich falsch gemacht habe. Gott wollte nie, dass ich dafür 3 Monate brauchte. Es tat mir weh und schließlich kam ich darüber hinweg und hatte genug Mut, um zu kämpfen, aber es hat mich etwas gebremst. Okay, Gott, lass es uns noch einmal versuchen. Das Telefon klingelte und es war dieselbe Person, die mich wirklich zurechtrücken wollte. Denn es war einer von denen, die dachten, ich sei alles außer dem Teufel selbst. Weißt du, sie wollten mich zurechtrücken. Sie wollten nochmal mit mir sprechen und Gott sagte, ich möchte, dass du unter denselben Bedingungen wie beim ersten Mal gehst. Also dachte ich, Gott sei Dank, er hatte 3 Monate Zeit. Er muss sie zurechtgerückt haben. Er hat sie überführt, so wie er es bei mir getan hat. Sie haben Buße getan, sie wollen sich versöhnen. Gott sei Dank. Ich ging also zu ihnen, aber es war nicht so. Sie wollten mit mir reden, da sie bemerkten, dass ich nicht alles getan hatte, was sie mir beim ersten Mal gesagt hatten, dass ich tun sollte. Sie waren richtig wütend und haben mir eine Stunde lang die Leviten gelesen, während mein Herz offen war. Es war derselbe Ablauf, nur dass ich statt 3 Monaten in nur 3 Tagen darüber hinwegkam. Weil ich eine Menge darüber gelernt habe, konnte ich es nun bereits in 2 bis 3 Stunden oder am nächsten Morgen überwinden. Dann war ich so weit, dass ich es mit 2, 3 Gegnern auf einmal aufnehmen konnte. Und bevor ich nach Hause zurückkehrte, war ich nicht mehr verletzt. Dann sandte mich Gott in den Dienst. Jetzt, bevor ich zu weit aushole, ich sagte immer noch, okay Gott, gib mir ein härteres Gebot. Denn je schwieriger es war zu gehorchen, desto größer war der Ausdruck der Liebe und ich tat es. Das machte Spaß, es war gut. Als sagte ich eines Tages, Herr, gib mir ein härteres Gebot. Wenn du meinen Hintergrund kennst, musst du wissen, dass das Letzte, was ich jemals werden wollte, ein Prediger war. Wenn ich mich als Teenager jemand fragte, was willst du mal werden, sagte ich, ich weiß nicht, was ich werden will, aber ich weiß schon ganz genau, was ich nicht werden möchte. Wenn du jemanden, der mich kannte, sogar meine Lehrer in der Schule gefragt hättest, zähle 100 mögliche Berufe, auf die J.C. Hedgecock ausüben könnte, ich versichere dir, Prediger wäre ihnen nicht im Entferntesten in den Sinn gekommen. Ich meine, ich war das wildeste Kind in der Gegend. Das ist, wo ich herkomme. Ich wollte kein Prediger werden. So sagte ich, Herr, gib mir ein härteres Gebot. Der Herr sagte, okay, ich will dich im Dienst haben. Ich sagte, oh Herr, das kann doch nicht dein Ernst sein. Die Sache lief doch so gut. Warum musst du das sagen? Ich habe etwa 10 Minuten lang geredet und Gott erklärt, warum ich kein Prediger sein will. Er sagte nichts. Als ich fertig war, fragte er, liebst du mich? Ich sagte, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Er sagte, dann halte mein Gebot. So kam ich in den Dienst und sagte, ja, Herr, du weißt, dass ich nicht in den Dienst gehen will. Wenn du willst, dass ich das tue, dann tue ich es, weil ich dich liebe. Und ich habe damals eine Entscheidung getroffen. Und ich sagte, Gott, ich werde kein Heuchler sein. Ich werde alles tun, was du mir sagst. Denn du sagst mir, ich gehe nirgendwo hin. Ich werde nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um etwas zu erreichen. Du kannst die ganze Ehre für alles haben, was ich tue. Aber du musst vor mir gehen und mir den Weg bereiten. Das ist die Vereinbarung, die ich hatte. Und ich bin noch nie irgendwo hingegangen, wo er mir nicht die Tür geöffnet hat. Ich trete und kratze nicht daran, wenn es nicht er es nicht kann, vergiss es. Ich gehe dorthin, wo er hingeht. Ich versuche nicht herauszufinden, was ich sagen oder tun soll. Er muss mir in meinen Verstand bringen, was er sagen will und zu mir gesagt hat. Ich musste lernen, um mich als erprobten Arbeiter zu erweisen, dass ich nicht schämen muss. Ich habe das Wort in mich hineingelegt, aber es liegt in Gottes Verantwortung, es in die richtige Reihenfolge zu bringen und es mir in der Stunde, in der ich sprechen muss, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Okay, das ist seine Aufgabe. Wir haben uns also in diese Situation, in diese Liebesbeziehung langsam hineinentwickelt, sodass ich jetzt aus der Liebe heraus handle. Ich hatte Liebe im Überfluss und so kam ich schließlich in den Dienst, wo ich mein Herz öffnen und es teilen durfte mit einer ganzen Gemeinde oder in manchen Fällen mit jemandem, der mir feindlich gesinnt war. Überall, wo ich hinkomme, wenn ich predige, öffne ich als erstes meinen Geist und mein Herz, bevor ich weiß, ob du mich mögen wirst oder nicht. Ich warte nicht ab, ob du mich liebst, bevor ich mein Herz öffne. Ich öffne es, wenn jemand da sitzt und sagt, was glaubt der Kerl, wer er ist, dass er Gott hören kann. Nee. Vielleicht lässt er alle Arten von Müll los. Weißt du, was ich meine? Oder Beleidigung oder was auch immer. Es macht keinen Unterschied. Mach einfach das Beste daraus. Ich lasse meinen Geist offen. Ich schließe ihn nicht wieder. Das muss ich nicht, denn ich kann diesen Nachmittag gehen, wieder predigen, morgen gehen, wieder predigen, mein Herz wieder öffnen. Das ist, was du lernen musst. Denn die Liebe ist die mächtigste Waffe, die uns als Kinder Gottes zur Verfügung steht. Du weißt, dass es für diese Art von Liebe, von der ich spreche, nur 2 Quellen im Universum gibt, wo jeder sie bekommen kann. Du musst entweder zu Gott selbst gehen, um sie zu bekommen, oder zu den Einzigen, die Zugang zu ihm haben. Das sind die Kinder. Oder jemand, der Buße tut und ihn annimmt, um dort zu beginnen. Aber wir sind die Einzigen, die sie mitbringen und bewahren dürfen. Entweder Gott selbst oder die Kinder Gottes sind die Quellen dafür. Wenn die Welt einen Vorgeschmack auf die Liebe Gottes bekommen will, muss sie entweder selbst gerettet werden und zu Gott kommen, oder sie kann sie nur von Kindern Gottes erhalten. Das ist es, was die Welt braucht. Das ist es, was Gott versucht zu tun. Er will, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen wird. Aber ich finde überall Christen, die selbst einen Mangel haben. Sie haben nicht einmal genug, um sich selbst über Wasser zu halten und voller Freude und Lebendigkeit zu sein, geschweige denn mit anderen zu teilen. Die meisten von ihnen haben nicht einmal genug übrig, um ihre eigenen Brüder und Schwestern zu lieben. Sie haben sogar in ihren eigenen Familien genug Probleme. Einige von ihnen haben nicht genug Liebe übrig, um Gott gehorsam zu bleiben, weil sie nicht gelernt haben, sie zu verarbeiten. Verstehst du? Deshalb ist es Teil meines Dienstes, die Herzen der Kinder zum Vater zurückzubringen und diese Liebesbeziehung wieder in Gang zu bringen. Ich sage nicht, dass es daran liegt, dass die Kinder Gottes es nicht tun wollen, sondern daran, dass sie frustriert sind, weil sie nicht wissen, wie sie es tun sollen. Es gibt nichts Frustrierenderes, als sich bei dem Versuch zu verausgaben, etwas mit einer Methode zu tun, die nicht funktioniert. Ich benutze ein Beispiel. Wenn ich zwei Ketten nehme, die ungefähr 12 Fuß lang sind, und reiße sie gerade einen Hügel hinunter und sage, wir machen ein Rennen, wer zuerst oben ankommt. Aber wir benutzen zwei verschiedene Methoden. Bei der einen Methode wird dieser Bruder hier seine Kette den Hügel hinaufschieben und ich werde zum anderen Ende gehen und meine den Hügel hinaufziehen. Was glaubst du, wer zuerst oben ankommt? Das wirst du nie tun. Versuch einmal, die Kette den Berg hinaufzuschieben. Das wäre sehr frustrierend. Er kann noch so viel Eifer oder Entschlossenheit haben, noch mehr als ich, um die Kette auf den Berg zu bekommen, aber er wird es nicht schaffen. Er wird sich am Rande des Hügels abmühen und immer noch nicht oben ankommen. Er wird davon überzeugt sein, dass es unmöglich ist, diese blöde Kette auf den Hügel zu bringen. Ich dagegen kann pfeifend hinaufgehen, die Vögel beobachten und meine kleine Kette ziehen. Kein Problem. Keine Mühe. Der einzige Unterschied ist, dass es eine andere Methode ist. Ich bringe niemanden im Leib Christi eine Offenbarung, die er nicht schon gehört hat. Ich bringe keine Bibelstellen, von denen du noch nie gehört hast. Was ich bringe, ist eine andere Methode, die Bibelstelle umzusetzen. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass es nicht schwer ist. Du weißt vielleicht nur noch nicht, wie du es machen sollst. Alles ist schwer, wenn du nicht weißt, wie man es macht. Du merkst, dass die einfachste Sache der Welt schwer ist, wenn du dich nicht auskennst. So gehe ich auch an das Wort Gottes heran. Das ist einfach, ich verstehe es nur noch nicht. Deshalb haben wir Lehrer. Amen. Gott gibt dir Lehrer. Deshalb ist der Heilige Geist der größte Lehrer von allen. Deshalb ist die Kommunikation so wichtig. Ich habe gelernt, wie ich den Autor, den Lehrer, erreichen kann, damit er mir zeigt, was ich tun muss, damit, was sehr schwer erscheint, einfach wird. Alles, was ich tun muss, ist zu wissen, wie. Das ist also, was ich verkündige. Ich verkünde Gemeinschaft mit Gott. Ich teile auch viele andere wichtige Bibelstellen, die dir helfen, im Herrn zu wachsen, christliche Wachstumsprinzipien, und ich halte viele Pastoren- und Leiterkonferenzen ab über den geistlichen Kampf in vielen verschiedenen Bereichen. Ich will die Einfachheit, mit der es funktioniert, auf den Punkt bringen. Ich glaube, es ist so einfach, dass jedes Kind es tun kann, wenn es möchte. Wir bringen unseren Kindern, sobald sie sprechen und hören können, bei, wie das geht, wovon ich rede. Das sollte normal sein, verstehst du? Nicht die Ausnahme. Ich glaube, dass die Gemeinschaft mit Gott der Normalfall für einen Christen sein sollte, nicht das Extrem. Damit du dir ein Bild davon machen kannst, wie weit wir meiner Meinung nach von dem entfernt sind, wo wir sein sollten und warum wir so viele Probleme haben, weil wir keine klare Anweisung von unserem Oberbefehlshaber haben. Wenn wir diese klare Kommunikation von ihm erhalten, werden wir uns nicht nur weiterentwickeln und in eine enge Gemeinschaft mit ihm kommen und erfüllter sein, sondern es wird die Mauern zwischen uns niederreißen, weil er sie beseitigen wird, wenn wir seinen Anweisungen gehorchen, und das wird die Einheit im Leib Christi wiederherstellen. Die Armee Gottes wird sich mit klaren Weisungen des Oberbefehlshabers erheben und du wirst sehen, wie wir beginnen, das Werk des Teufels zu zerstören. Amen. Aber das Wichtigste in der Welt ist, dass die Kommunikation hergestellt wird. Ich werde jetzt auch nur ein paar Dinge zitieren, weil ich nicht viel Zeit habe. Aber über die Liebe in 1. Korinther 13, du kannst das später lesen, aber denk einfach an das Kapitel über die Liebe. Paulus hat in Kapitel 12 Anweisungen zu den Gaben des Heiligen Geistes gegeben, zum Wirken in der Gemeinde, und als er das Kapitel beendete, sagte er, nun begehrt ihr die besten Gaben, aber lasst mich euch einen noch besseren Weg zeigen. Dann gab er eine Erklärung, damit sie es verstehen. Ja, die Gaben sind wichtig. Ja, ihr Einsatz in der Gemeinde ist wichtig, aber betont sie nicht über. Versteh nicht falsch, was sie sind. Wir haben heute eine Menge Probleme auf der Welt. Die Menschen setzen Gaben mit Reife gleich. Dabei haben sie absolut nichts mit Reife zu tun. Sie sind ein Geschenk. Verstehst du, was ich sagen will? Sie sind ein Geschenk, aber sie haben nichts mit Reife zu tun. Wir finden also Menschen, die begabt sind und setzen sie in Führungspositionen ein, aber sie haben nicht die Reife, um eine Führungskraft zu sein. Wir bekommen eine Menge Ärger, weil wir annehmen, dass sie auf alles eine Antwort wissen, weil sie in einer besonderen Gabe gut sind. Nun, diese Gabe war kein Geschenk wegen größerer Reife. Es ist eine Gabe. Paulus sagte also, ich will euch etwas erklären. Denn er sprach über die Gaben des Heiligen Geistes, über das Reden mit Engelszungen, über den Glauben. Er sprach von Weisheit und Erkenntnis und all den anderen Gaben, die es gibt. So begann er das 13. Kapitel im Korintherbrief. Er schrieb, denkt darüber nach, ob ihr das tun könnt. Er schrieb, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, wenn du das tatsächlich könntest, sieh, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, alle Geheimnisse, du könntest sagen, hey, alle Geheimnisse der Bibel, die du nicht kennst, frag mich und ich werde dir antworten. Hast du alle Geheimnisse verstanden? Okay. Du hattest alle Erkenntnis und allen Glauben, sodass du zu einem Berg sagen könntest, du musst ins Meer geworfen werden. Oder wenn ich heute hier ankäme und du sagen würdest, nun, ich bin mir nicht sicher, ob wir dich nehmen sollten. Du bist ein Mann Gottes. Und ich sagte, wir gehen nach draußen, wir machen eine kleine Demonstration. Ich zeigte auf den Hügel dort und sagte, okay, erhebe dich, bewege dich zum Meer. Und der Hügel stieg plötzlich auf und bewegte sich zum Meer. Und ich sagte, noch Fragen? Glaubst du, das würde bestätigen, dass es mir gut geht? Nun, ich glaube, das würde fast überall die Türen öffnen. Oder wenn ich alle Geheimnisse erklären könnte. Verstehst du, was ich meine? Es wäre ziemlich genial. Die größte Gemeinde der Welt würde mich einladen. Sie würden mir Flugtickets schicken, damit ich komme. Verstehst du? Und nicht nur das, er sagte, wenn du reich wärst und bereit wärst, alles, was du hast, zu verkaufen und es den Armen zu geben, wenn du sogar bereit wärst, deinen Körper zu verbrennen. Er schrieb, wenn du all diese Dinge tun könntest, nicht nur eines davon. Hast du jemals bemerkt, auf was für ein Podest wir jemanden stellen, der all diese Dinge tun kann? Er schrieb, wenn du all diese Dinge tun könntest, aber die Agape-Liebe nicht wirkt. Er sagte, es gäbe zwei Folgen. Erstens, in den Augen Gottes bist du nichts. In den Augen der Welt wärst du das Größte, was es je gab. In den Augen Gottes bist du nichts, Nummer eins. Nummer zwei, es bringt dir nichts. Das heißt nicht, dass es nicht auch jemand anderem nutzen würde. Wenn du Wunder für sie tust, wird es sie segnen. Aber es nützt dir nichts, wenn du es nicht in der Liebe tust. Du kannst die größte Offenbarung, die reinste Offenbarung einer Gabe haben, die du dir vorstellen kannst. Und Millionen von Menschen heilen oder Millionen retten. Aber wenn du es nicht in Liebe tust, bist du nichts in den Augen Gottes und es nützt dir nichts. Paulus verstand das und schrieb, ich fürchte, dass ich, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst zu einem Verstoßenen werde. Die Gefahr ist groß, dass so etwas heute in der Welt passiert. Damit ist nicht zu spaßen, denn das Wesentliche deines Lebens muss die Liebe sein. Alles muss aus Liebe geschehen. Lass es das Einzige sein, wonach du strebst und lass all deine Gaben, alle Dienste, alles aus Liebe heraus motiviert sein. Und Liebe, wovon ich rede, im Gehorsam gegenüber dem, was Gott dir gesagt hat. Wenn du mich liebst, halte meine Gebote. Verstehe, wer die Quelle der Liebe ist. Was ich in diesem Buch lehre, ist, wie du zu dieser Quelle gelangst und wie du sie nutzen kannst, damit du im Überfluss lebst. Dann wirst du im Gehorsam gegenüber Gott, mit Liebe im Überfluss, keine Probleme haben, Gott zu gehorchen. Und wenn du Gott in den verschiedenen Gaben gehorchst, die er dir gibt, wirst du Wunder sehen, du wirst sehen, wie diese Dinge geschehen. Aber du wirst jemand in Gott sein. Er wird dich ehren und du wirst ein Gefäß der Ehre sein. Und das wird dir in der Ewigkeit immens viel bringen. Wir wollen also nicht unwissend über Satans Schlichen sein. Er versucht uns dazu zu bringen, all diese Dinge außerhalb der Liebe zu tun, damit er uns all das Potenzial rauben kann, das wir haben. Amen. Epheser 4,16. Das ganze 4. Kapitel spricht über den fünffältigen Dienst und seine Aufgabe, den Leib Christi zur Reife zu bringen, damit er nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, sondern in der Liebe wachsen, zum vollen Maß des Wuchses Christi gelange, zum Höhepunkt. In Vers 16 heißt es, damit jedes Glied des Leibes Christi zusammengefügt wird, indem jeder dem anderen gibt und von ihm erhält, was in ihm gewirkt worden ist. So wird der ganze Leib in Liebe auferbaut. Dann fährt er fort, dann wird die Welt erkennen. Sie wird erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, wenn sie unsere Liebe zueinander sieht. Das ist keine Option, das ist das Wichtigste auf der Welt. In 1. Johannes 4, 7 und 8 heißt es, Geliebte, Lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Meine Lieben, lasst uns einander lieben. Amen. 1. Johannes 4. Ich glaube, es sind die Verse 18 und 19. Dort steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich möchte nicht, dass du dich verurteilst, wenn du Probleme damit hast, Gott von ganzem Herzen zu lieben und einander zu lieben. Versteht einfach, dass ihr nichts geben könnt, was ihr nicht habt. Ich bin nicht kritisch. Ich sage nicht, dass du es nicht hast. Aber wenn du nicht genug für dich selbst hast, hast du nichts zu geben. Ich könnte verhungern, aber wenn du auch verhungerst, hast du vielleicht Mitleid mit mir. Aber wenn du nicht genug zu essen hast, um deine eigene Familie zu ernähren, kannst du meine Familie nicht ernähren. Ich stehe vielleicht kurz vor der Zwangsräumung, weil ich diesen Monat nicht genug Geld für die Miete habe. Aber wenn du selbst auf der Straße stehst und nicht genug Geld hast für deine Miete, kannst du mir nicht helfen, in meinem Haus zu bleiben. Du musst erst haben, bevor du geben kannst. Ich zeige den Menschen also, wie sie zuerst selbst zur Quelle kommen können, damit ihre Bedürfnisse für sich und ihren Haushalt erfüllt werden. Gott erfüllte zuerst mich, dann erfüllte er meine Frau durch mich, dann gingen wir zu den Brüdern und Schwestern, dann zum Nächsten und dann zum Feind. Amen. Zuerst in Jerusalem und dann in Judäa, dann in Samaria und dann in den äußersten Teilen der Erde. Ordne die Dinge nach Priorität. Die wichtigste Botschaft, die ich heute für dich habe, ist, wie du zum Vater kommst, wie du dich mit ihm verbindest, wie du die Kommunikation aufbaust und die Offenbarung, die ich in diesem kleinen Buch gebe. Ich möchte noch eine weitere Bibelstelle durchgehen, und zwar ganz schnell. Schlag mit mir Sprüche 3, 5 und 6 auf. Sprüche 3, 5 und 6. Wenn du das Handbuch studiert hast, also ich sehe die Bücher als Gebrauchsanweisung für dein Gefäß, deine Ausrüstung, mit der du die Kommunikation herstellst. Als Teil meines Dienstes bilde ich Pastoren zum Kommunikationsfachmann aus, der die Ausrüstung im Leib Christi zum Laufen bringt, und das Buch ist eine Art Handbuch, wie man das macht. Aber wenn man es einmal kann, kehrt man zur einfachen Schrift zurück. Ich unterrichte und trainiere seit fast 20 Jahren, wie man das macht. Das ist also nichts Neues für mich. Aber in diesem Jahr bin ich viel besser als vor 5 Jahren. Schau, ich verbessere mein ständig. Kennst du den Begriff State of the Art? Okay, was heute State of the Art ist, wird es nächstes Jahr nicht mehr sein. Es ändert sich ständig. Ich habe eine State of the Art Kamera gekauft. Aber es ist heute nicht mehr, obwohl sie es beim Kauf war. Du weißt, dass sich Technologie ständig weiterentwickelt. Je mehr ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr nutze ich die Ausrüstung, desto mehr sehe ich Bedürfnisse, die erfüllt werden sollten, die meine Ausrüstung aber nicht ganz abdeckt. Ich bekomme ein wenig mehr Offenbarung und nehme eine kleine Anpassung vor. Und das kommt dann dazu. Ich habe das Basistelefonsystem, aber es wird immer weiter optimiert, verstehst du? Wir haben überall auf der Welt Telefone, aber sie sind nicht alle gleich. Ich habe ein Telefon mit Anklopffunktion. Wenn jemand anruft, während ich spreche, wechsle ich einfach zum nächsten Anrufer, während die andere Person wartet. Ich habe keine zusätzlichen Leitungen. Ich mache das nur mit einer. Wenn ich nicht da bin, kann ich einen Anruf weiterleiten. Ich gebe einfach 3 Nummern ein und leite alle Anrufe zu jemandem um, wo immer ich sie haben will. Wenn mein Telefon klingelt, klingelt es jetzt bei Aaron zu Hause, seine Frau ist da, sie geht ans Telefon oder eben bei einem anderen meiner Mitarbeiter. Wenn ich zurückkomme, muss ich nur 2 Nummern eingeben und wieder abheben und die Anrufe kommen wieder zu mir. Weißt du, wie schön das ist? Ich kann eine Telefonkonferenz machen, ich kann 20 Leute in den USA anrufen und mit allen gleichzeitig telefonieren. Wir sitzen einfach da und konferieren. Das ist schön, verstehst du, was ich meine? Ihr wisst, ich war ja in Afrika und die haben ein einziges Telefon in der Stadt, mit dem man 1 Million Menschen anrufen kann. Ich habe 3 Tage gebraucht, um mich überhaupt in die Schlange zu stellen und musste laut schreien, damit meine Frau mich hören konnte. Das ist auch ein Telefon. Wenn ich es in den USA hätte, würde ich es wegwerfen, aber es war besser als eine Brieftaube zu schicken, denn es ist ein weiter Weg von Afrika nach Hause. Es war besser als das und besser als gar keine Kommunikation. Es gibt also verschiedene Qualitätsstufen der Kommunikation, mit denen du anfängst, bis es funktioniert. Und wenn du es ausbaust, verbesserst du es. Du fängst vielleicht nicht direkt mit dem gleichen Telefon an wie ich, aber das habe ich auch nicht. Ich gebe dir die Grundlagen, damit es zumindest ansatzweise klappt und du dich mit ihm verbinden kannst. Und wenn du es übst, wird es besser und du nimmst Feinjustierung vor. Wenn du mit Gott gehst, ist es für mich die einfachste Sache der Welt. Und du merkst, dass du nicht einmal nachdenken musst, wenn es eine Gewohnheit ist, sondern tust es einfach. Du merkst, dass es einfach ein Reflex ist. Es ist eine wissenschaftliche Studie, die besagt, dass alles, was du 3 Wochen lang beständig und gewohnheitsmäßig tust, zur Gewohnheit wird. Und du es unbewusst tun kannst, ohne darüber nachzudenken. Wenn du dagegen 3 Wochen lang konsequent auf etwas verzichtest, wird es die Gewohnheit brechen. Viele Menschen tun Buße von der Sünde, aber sie brechen nie die Gewohnheit der Sünde. Diese zieht sie direkt wieder hinein. Anstatt sich mindestens 3 oder 4 Wochen lang darauf zu konzentrieren, es nicht zu tun, musst du dir vielleicht ein Schild umhängen, bis du mit der Gewohnheit gebrochen hast. Viele Leute, die du kennst, tun Buße und tun es wieder, ohne darüber nachzudenken. Der Teufel sagt dann, siehst du hast nie Buße getan. Aber das stimmt nicht. Weißt du, was ich damit sagen will? Sie haben nicht erkannt, dass auch die Gewohnheit gebrochen werden muss. Aber das ist eine ganz andere Lehre, mir läuft die Zeit davon. Sprüche 3, 5 und 6, das ist, wie ich lebe. Hier heißt es, vertraue den Herrn von ganzem Herzen, verlasse dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Hier steht nicht, vielleicht, so wird er deine Pfade ebnen. Aber auf wie vielen Wegen soll ich ihn denn anerkennen? Die Hälfte von ihnen, die Großen, die nicht bewältigen kann, was steht da? Alle! Wie viele Prozentzahlen sind das? Das sind doch 100, oder? 100%. Alle! Kleine Dinge, große Dinge, das macht keinen Unterschied. Gehört zu allem auch, welche Krawatte und welches Hemd ich heute Morgen anhabe? War das eine Entscheidung, die ich heute Morgen treffen musste? Vielleicht nicht, wenn ich nur eine habe. Aber ich habe mehr als eine. Also musste ich eine Entscheidung treffen. Welche Krawatte und welches Hemd ziehe ich an? Welches Jackett? Oder ich habe mehr als ein Jackett oder mehr als eine Hose dabei. Ich hätte die Entscheidung treffen können. Aber ich würde ihn nicht auf allen meinen Wegen anerkennen, oder? Das sind einige meiner Wege. Ich gehe also nicht einfach hin und suche mir aus, was ich anziehe, sondern ich stehe da und erkenne Gott an. Herr, was soll ich heute Morgen anziehen? Und er wählt für mich aus. Wenn dir nicht gefällt, was ich trage, sprich mit ihm. Das mag einfach klingen, aber irgendwo muss man ja üben. Dem Herrn ist es egal, ob ich eine Krawatte mit Tupfen trage. Ich kann auch ohne Krawatte predigen, das macht keinen Unterschied. Okay, ich bin frei darin. Ich kann ihn auch wählen lassen, das spielt keine Rolle. Aber so habe ich mit ihm eine Verbindung und erhalte sie aufrecht. Du musst deine Hände nicht heben, aber wenn ich dir eine Frage stelle, sage ich... Das ist jetzt ganz einfach, du musst das Buch lesen. Wenn du 3, 5 und 6 tust, brauchst du dir das Buch gar nicht erst kaufen. Dort steht, dass du 3 Dinge tun musst. Das ist die Verheißung Gottes. Wenn du 3 Dinge tust, so steht es hier, wird er eines tun. Er sagt, wenn du mir von ganzem Herzen vertraust und dich nicht auf deinen eigenen Verstand verlässt, aber dort steht, erkenne mich an und ich werde deinen Weg lenken. Das ist eine Schriftstelle mit einer Verheißung. Es werden sogar die Bedingungen der Schrift genannt. Wenn du mir von ganzem Herzen vertraust, wenn du dich nicht auf deinen eigenen Verstand verlässt, wenn du mich anerkennst, werde ich deinen Weg lenken. Das ist alles, was du tun musst. Jetzt kannst du sagen, okay Gott, ich vertraue dir von ganzem Herzen, ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand, Gott. Was willst du, was ich tue? Und du bekommst einfach ein Freizeichen. Weißt du, was ich damit sagen will? Ich meine, viele Leute sagen, das funktioniert nicht. Nun, offensichtlich hast du eine der Bedingungen nicht erfüllt. Schauen wir uns also die Bedingungen ein wenig an. Wir werden uns das schnell ansehen, okay? Wenn ich sage, okay, ich schränke das mal ein, aber ich habe nicht viel Zeit. Von diesen 3 Dingen sind 2 kein Problem, nur eines davon wird dir Probleme bereiten. Ich meine, für 2 von ihnen musst du wissen, wie es geht, aber du wirst es ohne Probleme schaffen. Nur bei einem wirst du Probleme bekommen und das ist der erste. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Wenn ich jetzt nichts gesagt hätte und gefragt hätte, vertraust du von Gott von ganzem Herzen? Die meisten Menschen würden ihre Hand heben. Ich werde dich also gar nicht erst dazu auffordern, weil ich nicht will, dass du deine Hand zurückziehen musst, wenn klar wird, dass du es nicht tust. Ich will dich also nicht in Verlegenheit bringen, sondern dich ermutigen. Dein Verstand sagt vielleicht, ich vertraue Gott von ganzem Herzen. Aber du siehst, dass die Schrift auf dem basiert, was Gott gesagt hat. Es geht nicht darum, was ich denke oder was meine Definitionen sind, sondern um seine. Gott ist derjenige, der gesagt hat, vertraut mir von ganzem Herzen. Also ist alles, was zählt, die Frage, was hat er gemeint, als er das sagte? Was ist seine Definition von ihm von ganzem Herzen zu vertrauen? Denn nach dieser Definition entscheidet er, ob du dazu gehörst oder nicht. Verstehst du, was ich sagen will? Nicht nach dem, was meine Denomination predigt. Nicht nach dem, was ich denke und auch nicht nach dem, was in irgendeinem Wörterbuch steht. Aber danach, was Gott gesagt, was es bedeutet, ihm von ganzem Herzen zu vertrauen. Nun, das Wort Vertrauen bedeutet Glaube. Es ist dasselbe Wort, das in der ganzen Bibel mit Glaube übersetzt wird, dasselbe hebräische Wort. Ja, die anderen beiden, ich zeige dir, warum sie kein Problem sind. Entweder ich vertraue auf mich oder ich vertraue auf Gott, auf eins von beiden. Es geht darum, wer der Herr ist. Wenn ich Jesus vertraue, ist er der Herr in meinem Leben. Ein Herr ist derjenige, der die Entscheidung trifft, richtig? Wenn ich mir vertraue und Herr bin, treffe ich die Entscheidungen. Der das Sagen in meinem Leben hat, ist derjenige, der die Entscheidungen über die Richtung meines Lebens trifft. Wenn ich Gott anerkenne und er mich lenkt, ist er der Herr. Er hat das Sagen. Wenn ich mich auf meine eigene Vernunft und meinen eigenen Verstand stütze, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der im Garten verboten wurde, dann bestimme ich mein eigenes Leben. Wenn ich mich auf meine Vernunft und mein Verständnis verlasse und die Entscheidung treffe, bin ich der Herr. Er sagt also, ich will, dass du mir vertraust. Und wenn du mir vertraust, wirst du mich anerkennen. Wenn du also Gott wirklich von ganzem Herzen vertraust, kannst du dich nicht auf deinen eigenen Verstand verlassen, denn das ist das Gegenteil davon. Wenn ich eine Entscheidung treffe, kann ich mich entweder auf mein eigenes Verstehen verlassen und die bestmögliche Entscheidung treffen, oder ich sage, Herr, was soll ich tun? Vertraue ihm, erkenne ihn an und erwarte die Antwort von ihm. Wenn ich mich nun entscheide, Gott zu vertrauen, bedeutet das, dass ich nicht mehr überlege, sondern eine Entscheidung treffen muss, wenn ich Gott vertraue. Dann kann ich die zweite Entscheidung nicht treffen. An diesem Punkt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe stehen, bis ich an Altersschwäche sterbe, oder ich sage, Herr, was soll ich tun? Du wirst also notgedrungen das Dritte tun müssen, wenn du das Erste tust. Wenn du das Erste tust, kannst du das Zweite nicht tun, weil es das Gegenteil davon ist und du notgedrungen das Dritte tun musst. Dein einziges Problem ist also das Erste, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Und was bedeutet das? Nun, das Wort Vertrauen bedeutet, sich auf etwas verlassen oder sich anlehnen oder vertrauen und Vertrauen darauf setzen. Okay? Das bedeutet Vertrauen, sich auf etwas verlassen oder sich anlehnen. Ich gebe dir eine schnelle Illustration. Dave kommt ganz schnell hier hoch. Für diese Illustration wird er Gott sein. Okay, das ist ein harter Job, Bruder. Ich werde mich an ihn anlehnen, okay? Mit ganzem Herzen werde ich ihm vertrauen. Er wird mich nicht fallen lassen, okay? Stehe hier gerade. Ich werde mich an ihn anlehnen und ihm vertrauen. Er wird mich nicht fallen lassen. Bist du bereit? Wenn ich es dir sage, möchte ich, dass du dich bewegst, wenn ich mich anlehne. Also gut, ich lehne mich an. Okay, mach weiter und beweg dich. Bin ich gefallen? Okay, du kannst nicht sehen, wo meine Beine sind. Aber wenn du das eine hier und das andere da drüben siehst, merkst du, dass ich mich aufgefangen habe und meine Beine gespreizt sind. Nun, das nennt man Versicherung. Nur für den Fall, dass er nicht tut, was er verspricht und mich fallen lässt, habe ich eine kleine Versicherung, um mich aufzufangen. Kommen wir da zurück. Okay, lass mich nach vorne gehen, damit ihr mich besser sehen könnt. Okay, stelle ich genau hier hin. Jetzt stütze ich mich wieder auf ihn, aber dieses Mal stehe ich ganz hier drüben und lehne mich an ihn an. Beide Füße sind zusammen. Jetzt vertraue ich darauf, dass er mich nicht fallen lassen wird. Was passiert, wenn er sich dieses Mal bewegt? Nun, das werde ich nicht tun, denn er ist nicht Gott und ich vertraue ihm nicht. Aber wenn es Gott gewesen wäre und ich mich dorthin gelehnt hätte, und genau das meine ich, ihm von ganzem Herzen zu vertrauen, wäre ich verwundbar gewesen. Ich war nicht mehr in der Lage, mich zu retten, wenn er nicht tat, was er sagte. Entweder war er treu zu dem, was er gesagt hat, oder ich falle. Keine Abwehrhaltung dagegen, verstehst du? Noch eine weitere schnelle Illustration, um vielleicht ein klares Bild zu bekommen. Ein Mann fuhr durch die Berge in die Alpen, um dort einen Urlaub zu verbringen. Es war schon spät am Abend, fast dunkel, und er brauchte einen Platz zum Übernachten. Er fand ein wunderschönes Gasthaus, weit oben auf dem Berg. Er hielt an, ging hinein und nahm sich ein Zimmer. Er war noch nie zuvor dort gewesen und sagte, es ist eine schöne Nacht, ich gehe ein bisschen spazieren. Es war schon dunkel, aber er sagte, sie haben eine schöne Wiese vor dem Haus. Er sagte, ich dachte, ich mache einen Spaziergang, schaue mir die schönen Sterne an und schnappe frische Luft. Er spazierte also durch das Feld und bewunderte den Himmel und all die hellen Sterne, aber am anderen Ende der Wiese befand sich ein Abgrund, der etwa 3000 Fuß tief war. Dort gab es keinen Zaun, keine Lichter, kein Schild. Er wusste nicht, dass sie da war, also ging er einfach herum und schaute sich die Sterne an. Und plötzlich stürzte er über die Kante. 3000 Fuß, 900 Meter, geradeaus nach unten. Er fiel etwa 3 oder 4,5 Meter in die Tiefe und traf auf einen kleinen Busch, der aus dem Steilhang ragte, und hielt sich daran fest. Hier hängt er nun an diesem Busch. 900 Meter gerade nach unten und kein anderer Felsen ist unter ihm. Er hängt an diesem kleinen Busch, das Erdreich beginnt sich um die Wurzeln herum zu lösen. Er ist in einer ernsten Lage. Jetzt denkt er nur noch, jemand muss mir helfen. Oder vielleicht kann ihn jemand im Hotel hören oder was auch immer. Also schreit er um Hilfe. Jetzt ist er in einer ernsten Lage. Ich weiß nicht, wie du betest. Ich habe an manchen Orten Gebet gelehrt und die Leute sagen, du sprichst davon, dass das ernsthafte Gebet eines Gerechten viel bewirkt. Und sie sagten, nun, ich bin ein sehr stiller Mensch. Ich versuche nicht emotional zu werden oder mich aufzuregen. Kannst du dir diese Person vorstellen, die am Abgrund hängt und sagt, lieber Gott, ich bin in einer prekären Situation. Ich glaube, sie würde ein bisschen hartnäckiger und inbrünstiger beten, wenn sie am Abhang hängen würde. Dieser Mann dachte nur daran, dass ihm jemand hilft, und als er da hing, schrie er, hey! Ich weiß nicht, ob du hier das Wort hey verwendest oder nicht, aber das ist es, was wir sagen würden. Hey, ist da oben jemand? Und da er keine Antwort bekam, rief er natürlich etwas lauter. Hey, ist da oben jemand? Plötzlich meldete sich eine Stimme und sagte, ja, ich bin hier. Er fragt, wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin Gott. Er sagte, nun Gott, hilf mir hoch von hier. Und Gott sagt, na gut, aber lass mich dir erst eine Frage stellen. Vertraust du mir von ganzem Herzen? Ja, Herr, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Und der Herr sagt, okay, lass los. Er schaute über die Schulter zu den Felsen runter und dann wieder hinauf und sagte, hey, ist da oben noch jemand anderes? Er sagte, dass er Gott von ganzem Herzen vertraute. Als Gott sagte, lass los, tat er es wirklich nicht. Da er weiß, dass Gott Gott ist und kein Mensch, der lügt, sagte er ihm, dass er ihn retten würde. Er benutzte nur nicht die Methode, die der Mann von ihm erwartete. Gott sagte ihm, er solle loslassen. Wenn er im Gehorsam gegenüber Gott losgelassen hätte, als Gott sagte, ich werde dich retten, glaubst du, er wäre dann jemals auf die Felsen gefallen? Auf keinen Fall. Entweder hätte der Herr oder ein Engel ihn aufgefangen, ihn wieder auf den Rand des Felsens gesetzt, und ich garantiere dir, dass niemand diesen Mann jemals wieder dazu bringen würde, an Gott zu zweifeln, solange er lebt. Und nicht nur das, Gott hätte ihn wahrscheinlich in die ganze Welt geschickt und er hätte sein Zeugnis davon weitergegeben. Aber stattdessen hat er an Gott gezweifelt. Amen. Das ist es, was diese Bibelstelle bedeutet. Lass los. Ich weiß nicht, welche Probleme du heute hast, aber wenn du sie Gott vorträgst und sagst, Gott, hilf mir, ich kann nicht mehr. Mein Mann ist Alkoholiker. Ich habe dieses Problem oder diese Krankheit oder was auch immer. Und du sagst, Gott, hilf mir, diese Sache macht mich einfach fertig. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Gott, bitte hilf mir. Und Gott sagt, vertraust du mir von ganzem Herzen? Du sagst, oh Herr, du weißt, dass ich dir vertraue. Ja, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Gott sagt, okay, lass los. Lass den Ehemann los. Lass die Frau los. Lass den Krebs los. Lass den Arbeitgeber los. Verstehst du, was ich damit sagen will? Du lässt los. Dann werde ich mich bewegen und etwas tun. Amen. So steht es in Philipper 4, 6 bis 8. Der Herr sagt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Seid dankbar, dass ich sie nehme. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht, während ich mich um die Arbeit kümmere. Wenn ihr mir vertraut, lasst ihr los und lasst Gott machen. Das ist es, was er sagt. Vertraut mir von ganzem Herzen. Wenn es also um Entscheidungen für mein Leben geht, treffe ich sie nicht. Ich vertraue Gott von ganzem Herzen. Ich ließ schon vor langer Zeit los und weigere mich, die Antwort zu finden. Denn das ist nicht mein Problem. Stattdessen erkenne ich ihn an und sage, Gott, was willst du, dass ich tue? Und Gott spricht so klar wie möglich zu mir und leitet mich. Er lenkt meinen Weg und ich tue einfach, was er sagt, weil ich ihn liebe. Und deshalb kenne ich ihn, habe Gemeinschaft mit ihm, kann in seine Gemeinschaft verweilen und er bezeugt mir, dass er vor mir hergeht. Es macht Spaß, das Leben ist aufregend, ich spüre Gottes Liebe und habe kein Problem, auch Lieblose zu lieben. Kein Problem, wo auch immer der Vater mich hinschickt. Es läuft alles auf die Einfachheit hinaus, gewissenhaft auf die Stimme des Herrn, deines Gottes zu hören. Aber wenn du nicht weißt, wie, wenn du nicht loslassen kannst, wenn du Gott nicht vertrauen kannst, dann gibt es dafür einen Grund. Geh der Ursache auf den Grund. Tu Buße, beseitige sie, damit du loslassen kannst. Jeder könnte loslassen wollen, aber er kann es einfach nicht. Wenn du dich loslassen kannst, gibt es dafür einen Grund. Und der kann entdeckt und beseitigt werden. Verstehst du, was ich meine? Damit du den Prozess verstehst, wie du es tun kannst. Wenn du also nicht das kannst, und das soll keineswegs eine Abwertung sein, wenn du das nicht kannst, Sprüche 3, 5 und 6, dann ist das der Grund, warum es dieses Buch gibt. Es soll dir helfen, alle Gründe herauszufinden, warum du nicht loslassen kannst. Damit du es kannst, damit du Sprüche 3, 5 und 6 als Weg in deinem Leben umsetzen kannst. Deshalb wurde das Buch geschrieben, um mir zu helfen. Und ich meine, es ist das, was ich am Anfang gelernt habe, was ich nicht loslassen konnte. Es ging also darum, Gott zu suchen und viele Jahre lang zu schreien, weil mir niemand helfen konnte, was ich tun musste, um die Türen zu schließen, damit Satan mich nicht mehr bestehlen und davon abhalten konnte, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen und zu lernen, wie ich damit umgehen kann, damit sich die Verheißung aus Johannes 17,3 endlich in meinem Leben erfüllt. Okay, die Bücher werden also erhältlich sein. Es gibt auch noch andere Bücher, zum Beispiel das Buch Licht, Licht, das ich gerade beendet habe. Es ist die erste Reise, auf der ich es dabei habe. Also erwähne ich es mal. Es ist eine Sammlung, die ich mit anderen teile. Ich bringe viel Lehre für Menschen in Leiterschaft. Ich gebe auch viele christliche Seminare über Wachstum und teile verschiedene Lehren. So wie das von heute und der Herr hat mich dazu gebracht, diese zusammenzustellen. Es sind 23 verschiedene Lehren in 23 Kapiteln. Jedes Kapitel ist also eine andere Lehre für sich und alles, was es ist, ist Licht. Es ist einfach nur ein Licht, das auf verschiedene Themen geworfen wird und ich teile das Licht, das ich zu diesem Thema habe. Aber ich teile es aus dem Blickwinkel, wie es funktioniert. Du weißt schon, einfach aus der Praxis heraus, wie es am einfachsten funktioniert. Das ist also ein schönes Buch. Wenn du es haben möchtest, solltest du sie auf jeden Fall besorgen. Aber wie gesagt, dieses Buch, meine Schafe hören meine Stimme, ist die Grundlage, die du dir besorgen musst. Wie ich schon sagte, wenn du das Geld heute nicht hast, kann es umsonst gegeben werden. Wenn Gott dein Herz berührt hat und du es wirklich wissen willst, dann nimm dir eines dieser Bücher und lies es in deinem Tempo. Verurteile dich nicht und denke nicht, dass du das Buch durchlesen nächste Woche perfekt sein musst. Fang an, es Stück für Stück umzusetzen, so wie man ein Radio mit Röhren zusammenbaut. Jede Röhre, die da drin ist, muss angeschlossen werden, wenn das Radio funktionieren soll. Du bist der Empfänger, Gott ist dein Sender. Wenn du das liest, ist vieles davon einfache Wahrheit, die du schon kennst und du sagst, das weiß ich doch schon. Aber kannst du das tun, was ich gerade in Sprüche 3, 5 und 6 beschrieben habe? Wenn du das nicht kannst, dann ist der Grund dafür, dass es in diesem Buch steht, nicht genug, dass du weißt, was in dem Buch steht. Die Frage ist, kannst du tun, was in dem Buch steht? Das Buch besteht also aus einer Menge einfacher Wahrheiten, die in der richtigen Reihenfolge zu einem Spiel zusammengefügt werden. Jede dieser Wahrheiten ist wie eine Radioröhre, die du einsteckst, aber das Sammeln der Röhren bringt das Radio nicht zum Laufen. Selbst wenn du die Röhren kennst, spielt es nicht. Du musst jede Röhre nehmen und sie in das richtige Loch stecken. Die Art und Weise, wie du das geistlich an seinen Platz bringst, ist, dass du bei jeder dieser Wahrheiten fragst, kenne ich das? Und wenn du es kennst, erkenne, dass es die Wahrheit ist und glaube es, weil es einfache Bibelstellen sind. Dann stell dir die Frage, tue ich das? Denn das Wort sagt, wenn du nur hörst und nicht tust, betrügst du dich nur selbst. Es ist der Täter des Wortes, der es anschließt. Das ist der Schlüssel. So gehst du einfach jede einfache Wahrheit durch und die meisten davon tust du bereits. Toll, das habe ich schon. Und ja, das habe ich schon. Oh, hoppla, das noch nicht. Ich habe einen Wackelkontakt. Also, wiederholst du es, tust Buße und fängst damit an, steckst es ein und gehst zum nächsten über. Wenn du das letzte angeschlossen hast. Du musst nicht erst den Sender anrufen und sagen, ich habe mein Radio an, das Signal ist schon da. Genau wie beim Radio oder Fernsehen glaube ich, dass es für jedes seiner Kinder in jedem Moment eines jeden Tages ein klares Signal von Gott gibt, das seinen vollkommenen Willen für dein Leben zeigt. Die Frage ist nur, nimmt dein Gerät es auf? Wenn nicht, gibt es entweder ein Problem mit deinem Gerät oder mit dem Sender. Ich werde dir helfen, es ist nicht der Sender, okay? Fehlersuche ist wichtig. Das wird dir bei der Fehlersuche helfen, um herauszufinden, was nicht angeschlossen ist. Amen. Lass uns ganz schnell beten. Vater, ich will dich loben und dir heute danken. Herr, es ist ein Segen, hier mit meinen Brüdern und Schwestern zu sein. Vater, du hast uns mit einer so wunderbaren Familie gesegnet. Herr, wir lieben einander und dein Wort sagt, dass jeder von uns nur das weitergeben soll, was in uns selbst gewirkt wurde. Vater, du weißt, dass ich nur das weitergegeben habe, was in mir gewirkt wurde. Und ich bin mir sicher, dass meine Brüder und Schwestern Dinge in sich haben, die mir dienen würden, wenn wir Zeit hätten, uns auszutauschen. Und Herr, ich habe das weitergegeben, was heute in mir gewirkt wurde. Ich habe ihnen keine Ideen oder Theorien gegeben, sondern nur das, was du mir aufs Herz gelegt hast. Jetzt bitte ich dich, dass du das mit deinem Geist bestätigst, dass du die Saat eifersüchtig bewahrst, damit der Feind sie nicht stehlen kann, wenn ich hier weggehe. Und dass du sie mit deinem Geist bewässerst und nährst, damit sie viel Frucht zu deiner Ehre bringt. Und ich bitte dich, dass du dein Volk, meine Brüder und Schwestern, heute mit Begeisterung von hier weggehen lässt und sagst, es war gut, heute im Haus des Herrn zu sein. In Jesu Namen. Amen. Gott segne dich.